Geliebte Geschwister, ich bin dankbar, dass ich heute mal bei euch sein darf. Das erste Mal war überrascht, wie ich angerufen wurde. Heute habe ich gedacht, hätte ich vielleicht doch nicht annehmen sollen, nicht wie für euch, aber einfach, weil manchmal ist man müde und einfach hilflos. Denn in neue Kreis reinzukommen, man muss ihn abwägen, abschätzen, man darf in kein Fettnäpfchen treten. Man muss alle recht klar das machen und ich habe noch ein riesen Handicap durch mein Dialekt. Ihr Österreicher, ich hoffe, ihr versteht mich. Und die Englischsprechende, alle, die ihr hier wohnt. Manchmal verwirre ich die Leute mehr mit meinem Dialekt. Aber das hat auch einen Vorteil, dass viele dann ergründen wollen, was ich im Felsisch sagen wollte. Und sie haben es nicht verstanden und grübeln danach, was ich sagen wollte. Und dann hat manchmal das Wort so viel Nachklang, dass man es doch viel intensiver nachforscht. Heute wird ja alles so schön in Standgesellschaft. Alles ist ja schon fertig, Kartoffelpüree umgerührt und dann kann man es essen. Braucht nicht mehr zu kauen und heute werden die Predigten so schön gemacht, dass sie auch nur noch geschluckt werden müssen. Unsere Enkeltochter, die eine, war so 7 Jahre alt, hat gesagt, Opa, bei uns hat heute in der Gemeinde einer gepredigt, der hat so stolze Mundwinkel gemacht, so hat er Jesu nicht gepredigt. Und weißt, Opa, die sollten so predigen, dass wir es Kinder verstehen. Beim Herr Jesu haben alle Kinder es verstanden, wenn der gepredigt hat. Sie lasse als gern aufzählen, die Kinder, was der Jesu alles nicht kann. Kann nicht angeberisch predigen, sprechen. Er macht sich nicht wichtig, tuerisch. Der Jesus ist immer bescheiden gewesen. Und wir Menschen merke ich immer mehr, auch in der Kinderstunde, wird alles so erklärt von der Bibel, mehr wie Kinder wollen glauben. Und es wird so erklärt, dass ich merke, das steht gar nicht so in der Bibel. Es wird logisch gemacht. Vernünftig. Und die Liebe Gottes ist doch höher wie alle Vernunft, oder? Die Feinde waren durch die Vernunft, so sagt die Bibel. Und heute wird alles so vernünftig, logisch gemacht, so ausgedeutet, hingedeutet, dass der intellektuelle Endzeitmensch es verstehen kann. Und doch die Welt sucht nach mystischen Trips, nach außergewöhnlichen, nach außerirdischen. Die Jugend sucht Dinge, die sie gar nicht verstehen will. Sie sucht etwas, was außer ihnen liegt. Wir wollen das Wort so menschlich machen. Die Bibel hat viele Widersprüche. Es ist oft gar nicht leicht, wenn so ein Intellektueller im Osten, wir machen so Missionseinsätze, wenn so ein Intellektueller sich begehrt. In Nikolaev, das ist eine große Schiffsstadt, da wurde die ganze Kriegsflotte gebaut, in der ehemaligen Sowjetunion, da hat sich eine Ingenieurin bekehrt, die den Flugzeugträger, den Rumpf konzipiert hat. Ist viel besser im Westen, nur der Inhalt im Westen ist besser, wie dort der Inhalt. Und die kam zum Glauben und sagt, Herr Mann, die Bibel ist total voll Widersprüche. Paradox. Wir können verloren gehen und nichts wird entscheiden von der Liebe Gottes. So viele Dinge stehen gegenüber. So viele Dinge werden gegenübergestellt, Kain und Abel. Ich denke, ohne der Abel hätte Kain nie erkennen können, sein Stolz. Wir brauchen ein Gegenüber. Biljam und sein Esel ist auch sein Gegenüber. Wenn wohl der sein, der Biljam, der Kluge oder der Esel, der ins Jenseits schauen konnte. Isaac und Ismael. Esau und Jakob. Und der opfern beide immer. Beide sind so religiös. Es ist nicht so, dass wir keine religiöse Welt haben. Sie wollen alle religiös sein. Auch der Kommunismus war religiös. Auch der Kapitalismus ist religiös. Nur, was nützt uns Gold in der Wüste, wenn kein Wasser hast? Dann hört's auf mit dem Opfer ums goldene Kalb. David und Saul. Die Hanna und die Penina. Immer wieder die Konfrontation mit dem Stolz, mit der Demut. Mit dem vom Fleisch geborenen und von dem vom Geist geborenen. Später die Zebedäus-Söhne, Ich will die Apostel nicht klein machen, aber großer Mund. Gethsemane waren genau die Großsprecher dabei. Die Zebedäus-Söhne und der Petrus. Und die schliefen ein. Wenn es darauf ankommt und es leidet und die Großsprechende einschlafen. Die Wichtigtuerischen. Die sich Profilierenden. Diese Angeberischen. Diese ichhafte Menschen. Ich bin entschieden. Sie folgen Jesus. Das kann man singen, weil man getrieben wird von der Liebe Gottes. Wie Paulus sagt, die Liebe Christi treibt mich, dringt mich. Oder ich mich selbst, um meine frommen Bedürfnisse zu erfüllen. Um in dieser frommen Szene jemand sein zu können. Die Liebe Christi treibt mich, ich bin entschieden. Oder ich bin entschieden, weil ich entschieden wurde. Weil ich nicht anders kann. Weil Gott mich genommen hat. Weil er seine Wohnung in mir bereiten will. Manche sagen, ich habe einen Bund mit Gott gemacht und wissen gar nicht, was Gott dabei macht. Gott kann einen einseitigen Bund machen, aber nie der Mensch. Gott kann mit dem schlafenden Abraham einen Bund machen, aber nie der aktive Mensch wie schlafende Gott. So wollen wir ihn oft wecken in unsere Gebete, wollen aktiv machen, wollen etwas sein, dieser ichhafte Mensch. Ich meine mir mich. Ich habe mich entschieden. Ich habe mich bekehrt. Ich habe Jesus angenommen. Ich habe ihm mein Herz geschenkt. Da hast du ihm was Rechtes geschenkt. Es ist Sündeverderbnis. Es ist kein gutes Geschenk. Und doch ist gut, dass du dein Herz Jesus schenkst. Mit all seinen Sünden und Schmutz und Stolz und Geltungssucht und Ich-Sucht und Profilierungssucht und dieser Wahn, dass über all dem wir meinen, wir könnten gut sein, autonom in uns, mit etwas Frömmigkeit. Gut sein. Was ist gut? Ist doch nur einer gut. Der Jesus spricht von sich, ich bin gar nichts. Vater ist alles. Jesus spricht nie in dieser profilierenden Art. Der Sohn kann von sich aus nichts tun. Der Sohn ist nicht selbst gekommen, sondern der Vater hat ihn gesandt. Sieh nicht meine Worte, die ich rede. Wie oft werden heute Worte geredet, wo man dann hört, es war was Schönes, aber es waren Menschenworte, wie der Bibel. Kain opfert auch. Saul opfert auch. Ismael, Esau, der fromme, eigenwillige Mensch. Der Mensch, der sich selbst weitet. Wir lesen die Beispiele so schön in den Pfunden. Schlagen wir mal gerade auf die Bibel. Lukas 19 von den Pfunden. Ich möchte nur als Beispiel das noch bringen von dem Paradox, das uns die Bibel zeigt. Da werden die Pfunde ausgegeben und die Pfunde werden zurückgenommen. Lukas 19 heißt, zum Beispiel im Vers 18, wenn zurückgegeben wird, als Beispiel nur, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde getragen. Das gleiche lesen wir ja, die gleiche Begebenheit in Matthäus 25. Dein Pfund hat dir zugewonnen. Matthäus 25. Sagen wir mal 22, B, siehe da, ich habe mit ihnen 2 andere gewonnen. Das ist ein Unterschied. Dein Pfund hat gewonnen oder ich habe mit deinen gewonnen. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist der Mensch, der autonom wird. Der nicht weiß, dass er nachher vielleicht nicht mehr lebt. Die Gnade Gottes gar nicht erfasst in seiner Tiefe, Höhe, Breite, Länge. Die nicht weiß, dass alles nur Gnade ist. Ich habe dazu gewonnen. Oder dein Pfund hat dazu gewonnen. Das ist der Mensch, der zwar, Herr, segne uns und behüte uns der Segen. Warum muss der Segen behütet werden? Ich werde mal stolz über den Segen. Dann haben wir den reichen Jüngling. Und der reiche Zachäus sind 2 Menschen, beide reich. Der eine durch Korruption, der andere durch das Segen und Gehorsam Gottes. Aber der, der durch den Segen und Gehorsam Gottes gesegnet wurde, konnte nicht mehr zurückgehen. Konnte nicht loslassen. Und der, der es durch Betrug bekommen hat, der war froh, da ist einer. Jetzt kann ich den ganzen Betrug loslassen. Ich weiß nicht, wer besser geschlafen hat, der Zachäus oder der reiche Jüngling, oder was denkt ihr? Zachäus hat nicht gut geschlafen. Der hat jeden Tag gesagt, nie mehr betrüge ich, ich habe genug, nie mehr. Und er konnte es nicht lassen, diese Gier des Menschen. Dann kommt einer. Ich gebe alles ab, ich will frei werden. Der andere hat gut geschlafen auf seinem Segen Gottes und konnte nicht abgeben. Saß drauf. Ich weiß nicht, wer bisher geschlafen hat, die 10 Jungfrauen, die Kluche oder die Törichter, Philadelphia oder Laodicea. Wer hat bisher geschlafen? Was denkt ihr? Laodicea oder Philadelphia? Die haben eine kleine Kraft. Die haben ständig geschrien, Herr, unsere Kraft ist so arm. Wir hier schreit nach frischem Wasser. Wir brauchen deine Hilfe. Laodicea, ich bin satt und reich. Ich habe ein Niveau erreicht. Ich stehe. Und doch fallen wir schon. Der Hochmut kommt vom Fall. Darum ist immer gut, wenn man das, was wir von Chambers gelesen haben, wenn wir so arm gemacht werden, klein gemacht werden, durchwühlt und durchforscht werden, was in unserem Herzen los ist. Heute habe ich es eigentlich leicht. Wenn man öfters in der Gemeinde kommt, weiß man schon gar nicht mehr, was man jetzt schon gesagt hat oder nicht. Ich bin keiner, der es aufschreibt. Dann frage ich meine Frau, Inge, was hast du denn übrigens so jetzt die Grüße von euch? Ich dann hat sie mir gesagt, wir sind 40 Jahre verheiratet und dann habe ich es auch wieder begriffen. 40 Jahre. 40 Jahre mit dem Herrn. Und doch ist alles immer schön. Immer neu. Egoismus ist nie neu, ist immer nur hässlich. Ich hoffe das, ist nie neu. Aber Selbstlosigkeit ist immer neu. Weil ich habe immer neue Möglichkeiten, mich selbst loszulassen. Ist ein ganz herrliches Leben. Selbstlos. Loszuwerden. Vom Ich, vom Egoismus. Einer, der sich hat, ist schon immer alt. Ich bin ja immer alt, ich bin immer derselbe. Ich morgens aufschicke und im Spiegel sehe ich wieder einen Mensch. Wieder so ein betrügerischer auch. Das ist auch die Schreien. Und wenn eine Frau vor Liebe läuft, das sind schon unsere Gedanken nicht mehr rein. Wieder so ein Mensch. Aber dann sich fallen zu lassen. Sich zu geben. Frei zu werden. Liebe ist Opfer. Treue ist Opfer. Nicht beim Treue treu zu sein, sondern Gott ist treu beim Untreu. Da muss er sich opfern für uns. Liebe, die muss sich opfern bei denen, die ihn hassen. Kasachstan hat einen Mullah. Wir gehen dann in die Dörfer raus und schlagen dann Zelte auf, evangelisieren. Und leider ist heute so, muss ich sagen, dass die Art der Mission, muss ich von mir aus sagen, einfach nicht gut war in den letzten 50 Jahren. Wird zu seelisch gesprochen, emotional. Hat diese derbe Sünde angesprochen, die äußere Sünde, aber nicht die Herzensdinge. Man hat über Rauchen und Trinken gesagt und die Taufe in den Mittelpunkt gestellt, sodass die Leute schon gar nicht mehr kommen. Ganz wenig. Aber die innere Dinge, die innere Verderbtheit, das zieht Menschen an. Das wollen sie hören, wie verloren ihr Inneres ist. Und dann Mullah, so ein muslimischer Geistlicher, hat gesagt, hey Mann, du hast recht. Der muslimische Himmel kommt kein Mensch. Sag ich, warum? Weil keiner der Koran erfüllen kann als Vorbedingung. Gibt es keine bessere Hoffnung. Du hast recht, ich bin schmutzig im Herzen. Aber mein guter Verstand beherrscht mein schmutziges Herz. Sag ich zu ihm, weißt du, hast mich doch lieb. Ja, Hermann. Was mache ich? Ich habe einen schmutzigen Verstand und ein schmutziges Herz. Wie komme ich in den? Die haben die Bibel, was sagt die? Durchs Gesetz? Das sind so viele Forderungen. Da sagt Jesus, wer eine Frau anguckt, ihre zu begehren, einmal im Leben, der hat schon das Gesetz gebrochen. Aber da kann ja keiner gerettet werden. Da muss doch was vom Himmel kommen, das uns rettet. Wir müssen doch frei werden von uns können. Wir können gar nicht den Himmel annehmen. Paulus sagt von unaussprechlichen Dingen. Übrigens nebenbei, das ist auch sowas. Wenn ich in den dritten Himmel entrückt werde, wird jetzt, ich würde eine Sekunde reingucken und dann hätte ich den Kopf voll, wenn ich das alles unter auf Erde dann mitteile und mich angebe, ich war jetzt im dritten Himmel, ich bin der Beste in ganz Deutschland. Stell dir mal vor, wenn der Bonker, das ist nicht, dass ich jetzt Bonker, wer ihn kennt oder ein großer Prediger, das ist eine Sekunde im dritten Himmel, was die da Propaganda machen würden da unten. Und Paulus wartet 14 Jahre. Und dann macht er sich nicht wichtig und erklärt es alles menschlich. Er sagt unaussprechliche Dinge. Unaussprechliche Dinge. Und ich kenne einen Mensch, sein Name. Er sagt nicht ich, Paulus, und profiliert sich. Jetzt wollte man eigentlich zum eigentlichen Text kommen, aber ich leide drunter, dass wir immer mehr so autonom werden. Wenn jemand gestorben ist, bei uns im Dorf heißt, der ist gestorben. Nee, der wurde gestorben. Schon die Sprache macht doch alles kaputt. Wir werden gestorben. Auch der Selbstmörder wird gestorben. Vom Böse, der ihn hineintreibt. Keiner kann sich gebären. Keiner kann sterben. Keiner kann sein Schicksal bestimmen. Ist ein Bestimmer da. Und wenn das Geschöpf keinen Schöpfer mehr hat, ist bald erschöpft. Wenn früher jemand Arbeit sich beworben hat, ist er heimgekommen, hat seiner Frau gesagt, Frau, wir können glücklich sein, ich habe Arbeit bekommen. Heute sagen wir, ich habe Arbeit angenommen. Ich habe Jesus angenommen. Ich habe Gott angenommen. Ich habe mich angenommen. Wir können nicht einmal mit unserer Frau so selbstlos umgehen. Oder umgekehrt. Lesen wir dazu mal einen Text aus dem Lukas 13, Vers 10 bis 13. Und er lehrte in einer Schule am Schabbat. Lukas 13, 10 bis 13. Und er lehrte in einer Schule am Schabbat. Und siehe, ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit, 18 Jahre. Sie war krumm und konnte nicht wohl aufsehen. Da sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach sie, ihr Weib, sei los von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und alsbald richtete sie sich auf und pries Gott. 18 Jahre. Das kennt man bei uns gar nicht mehr, dass jemand so krumm geht. Die Bauersleute früher, vor 50 Jahren, hat man das noch gesehen. Wir waren jetzt in Rumänien, haben in Craiova, in einem Gefängnis, wollen da 200 Gefangene sich taufen lassen, haben wir Taufe durchführen dürfen. Dann fahrt man durch Rumänien und Sonntagabend, Samstagabend geht so ein Enkelbub mit seiner Oma so gewühlt, eingehängt, die Nase nach unten. Und bei uns gibt es auch gekrümmte Menschen. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, da waren vor 10 Jahren, hatte man 3 Psychiatrien. Im letzten Jahr wurde 43 eingeweiht. Da geht unser kranker Kind hin. Das kann niemand nicht finanzieren. Und wisst ihr, was ein Psychiatrieplatz kostet im Monat? Hier ist der Andreas dabei, ist Rettungssanitäter. Der hat mir mal erzählt, dass er in der Woche einmal ein Kind von der Schule in die Psychiatrie führt. Wir sind innerlich gekrümmt. Wir sind innerlich zerarbeitet. Die Menge unserer Wege, wie die Bibel sagt, in die Jesaja. Gekrümmt, eingekrümmt, auch fromm, auch religiös. Gestern war ich auf einer Hochzeit und da hat so ein junger Mann auf der Bibelschule, hat das ganze Programm geführt, hat das alles ein bisschen locker gestaltet und hat auch gesagt, wir machen das Programm sehr locker. Ich dürfte dann auch noch ein Wort sagen. Wenn ich einen BMW habe und fahre 200 und die vier Räder sind die Schraube locker, da ist dieser BMW ein Sarg. Der ist nichts wert. Gibt es eine lockere Beziehung? Gibt es eine lockere Liebe? Eine gelockerte Treue? Ein gelockerter Glaube? Eine lockere, coole Lebensform? Ich will jetzt nicht da ein Ernst produzieren. Aber wir gehen tanzend und der Golgatha zugrund. Wir haben keine Tränen mehr. Der nie geweint hat, dem sah auch glänzen nicht. Im Himmel werden mal Tränen abgewischt. Nicht unser profilierender Halleluja rufen und frommes Reden und frommes Wissen. Das ist eine Frau 18 Jahre gekrönt. 18 Jahre. Vielleicht war sie davor stolz, die Frau nicht vermut. Eine Frau, nach der haben alle Männer geguckt. Und sie hat es genossen. Ich habe bei meiner Frau, wir haben uns kennengelernt, da waren wir unglaublich im Tanzsaal. Während dieser Zeit durfte ich, glaube ich, weiter. Und ich habe sie sehr geachtet, weil sie so konsequent war. Beim Tanzen konnte man sie nie drücken, da war immer der Ellenbogen dazwischen. Sie war konsequent als Ungläubige. Vor, das war so 1963, 64. Ich hatte so Achtung vor ihr. Und da konnte man nicht spielen. Und das gibt es fast nicht mehr. Ich der erste Kuss ihr geben wollte, hat sie mich so weggestuppt. Hätte ich genauso auch gut in den Traktor reinbeißen können. Lockere Beziehung, lockeres Leben, billiger Mensch. 18 Jahre gekrümmte, stolze Frau. Und Stolz hat mich immer abgestoßen. Stoßt ab, imponiert. Und doch spricht keiner aus, was wirklich abstoßend ist. Diese Frau war sicher stolz. Und so hat meine Frau, habe ich immer gedacht, die war mal rein. Die hat sicher nie genossen, wenn man nach ihr geguckt hat. Die andere Kerle. Und dann sind wir auch mal auf dem Missionsfahrt. Wir zwei waren im Auto und wenn man so 50 Stunden nonstop durchfährt, dann kann man viel sprechen. Und sie sagt, Mensch, das habe ich nicht auch genossen, wenn die Männer so mich beachtet haben. Ich habe es nur niemand gezeigt. Stolze Frau. Beachtet wird will. Die begehrt sein will. Die mit Blicke gefressen sein will. So war sie vielleicht eine. Jetzt war sie gekrönt, konnte nicht mehr sehen, wie sie beachtet wird. Was liegt da alles an Leiterin? Wir waren jetzt im Straßeneinsatz. Ich habe einen jungen Mann angesprochen. Soll ich, wir haben ihn gefragt, Andreas, bist du einsam? Hat er angefangen zu weinen. In Österreich war es. Hat er angefangen zu weinen, bitterlich geweint. Sagte, ich bin ein bisschen komplizierter, mich will niemand. Ich werde nur verspottet, verachtet. Soll ich verstehe dich so, ich war auch immer nur Außenseiter. Du verstehst mich. Ja, und der Herr Jesus versteht dich auch manch. In der Bibel ist doch das. Erzähl mir doch. Auf der Straße. Wie viele einsame Kinder gibt es? Das könnt ihr gar nicht vorstellen. Legion. Wir sind Verhungerte innerlich, wie die Kinder in der dritten Welt. Innerlich. Gegründet, 18 Jahre. Eine Frau, die ruft nicht mehr. Eine Frau, die sucht nicht mehr. Ist total passiv. Und die Bibel steht Gott sei Dank auch, die mich nicht suchen, von denen werde ich mich auch finden lassen. Nicht der starke Suchende wird bevorzugt, sondern der, der in ganzer Armut ist. Der nichts mehr aufzuweisen hat. Schon schäden ja die starke Bevorzugung. Das kann nicht sein. Ist ein Gott, der schwach. Alle Religionen haben nur die Elite. Im Kopf. Weil Gott hat es verloren im Kopf. Wenn du Audienz willst bei Gott, musst du als Bankrott herkommen, mit Insolvenzanmeldung. Ich habe nichts mehr. Gegründet. Sonderbar ist, dass im Kapitel 13 dreimal die 18 vorkommt, im 4. Vers nochmal und im 16. Vers die 18. Offenbarung. Vorhin wollte ich mich ein bisschen konzentrieren, aber ich habe viele Nächte jetzt nicht geschlafen. Hier ist die Weisheit, da haben wir die Zahl. Offenbarung 13, Vers 18, auch wieder der Vers 18. Hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlegt die Zahl des Tieres. Denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. 666, streichen wir die 6, ist 18 der Quersumme. Und das ist der 18. Vers. 18. 306 ist 18. Wo alles zur Fülle gebracht wird. Der Mensch alle vergangene Kultur zur Fülle bringt. In der Bosa. Das ist der Mensch, der lebt 6 Tage. Und dann kommt kein 7. Tag, sondern der 1. Tag ist wieder ein neuer Arbeitstag. Das ist ein Mensch, der keine Ruhe mehr findet. Der keine Ruhe hat. Der ist ein Mensch, der kauft was und denkt, es war falsch gekauft. Der andere hat noch was Schönes. Der ist ein Mensch, der keinen Frieden findet. Der ist ein Mann, der heiratet und guckt nach anderen. Der ist ein Mensch, der Geld verdient und unzufrieden ist, weil er nicht viel verdient. Der ist ein Mensch, der fromm ist. Ich habe alles getan, sagt der reiche Mann. Was fehlt mir noch? Er kann keine Ruhe finden. Er kann nicht in den 7. Tag eingehen. Ein Mensch, der immer nur die 6 hat, 6, 6, 6, und kommt nicht zu 7, zur Ruhe Gottes. Für ihn ist alles Arbeit, Leistung. Liebe ist Leistung, Sex ist Leistung, alles ist Leistung. Und alle versagen sie, alle stöhnen sie, weil sie nicht das Niveau bringen können. Der Mensch in Unruhe, der Mensch, der keine Ruhe mehr findet. Was seine Ostfahrt den jungen Mann angemeldet hat, gesagt, Herr Mann, hat man da auch Zeit für stille Zeit morgens? Ich gesagt, nee, wenn du mitfährst, musst du stille Zeit sein. Das ist ein Unterschied. Man kann mit in der Hektik stille Zeit haben und mit in der stille Zeit Hektik haben. Finde noch Ruhe. Können wir auch abschalten. Ich kann jetzt da vorne schöne Gedanken sagen, kann im Herzen schon wieder stolz sein. Ha. Denn hast du jetzt einen galanten Satz gesagt. Da ist keine stille Zeit. Ich angebare im Herzen. Nach außen kann ich andressierte Demut spielen, angeübte Demut und im Herzen stolz sein. Ich kann so fromm umgehen. Gegründet, 18 Jahre. Frau, die keine Ruhe gefunden hat, nur in ihrer Krankheit. Sogar schön. Manchmal denke ich, ich will gar nicht mehr aufsehen können. Sie konnte im Psalm nie erfüllen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Vielleicht war es eine Jüdin, die den Psalm erfüllen wollte. Nach oben gucken, konnte nicht mehr. Aber jetzt kommt der oben zu ihr herab. Vielleicht noch ein Wort dazu, dass die 18 für euch nicht so hoch gespielt und theologisch spitzfindig erscheint. Wollen wir noch ein Wort dazu lesen, wo nochmal die 18 vorkommt. 2. Timotheus 3 von der Endzeit. Da wird ja im ersten Vers gesagt, 2. Timotheus 3 im ersten Vers, da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Gräuliche. Im Russischen steht schwere Zeiten. Aber schwere Zeiten sind nicht gräulich. Schwer, das kann ich auch Märtyrer tun. Schwere Zeiten. Aber hier steht im Urtext ein Wort, das steht nur zweimal dort, hat man mir gesagt. Gräulich, das tut etwas ganz Schreckliches ausdrücken. Und das Wort kommt nochmal vor bei der Gardena, wo dann der Herr Jesu die Dämonen ausgetrieben hat. Gräuliche Menschen. Nackt, ohne Scham. Gräuliche Zeit. Hemmungslos. Ich war gestern auf der Hochzeit, es war ein schöner, warmer Tag. Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Die Mädchen waren zum Teil dort angezogen. Es ist schon eine Zumutung für Männer. Entweder bin ich nur zu verkorkst. Manchmal denke ich, irgendwann müsste mir doch auch stille werden. Aber es ist so schrecklich, wie man sich benimmt. Selbst in unserem Kreis. Ich komme nicht moralisch. Ich will nicht, dass wir gesetzlich sind, versteht ihr? Aber auch nicht, dass wir gesetzlos sind. Ja, wie könnte man den Weg finden, wenn man beides nicht sein soll? Weder gesetzlich noch gesetzlos. Denn ich erlebe das in der Gemeinde überall. Die einen sind gesetzlich, da kommst du rein, denkst, das sind lauter Kühlschränke. Die sind fromm eingefroren. So was Abstoßendes. Die gehen auf die Straße und stoßen die Leute ab mit ihrer Kühe. Dann kommen die Lockerer, die Gesetzlosen. Die wollen tanzen, Jesus weitergehen. Schritt. Das geht doch auch nicht. Wenn ein Zirkus brennt und man schickt die Clown zur Feuerwehr, sagt die Feuerwehr, du bist ein Clown. Du machst schon nur Spaß. Wir können nicht als Clown. Das steht in dem Buch. In welchem Buch habe ich es raus? Naja, gut. Die, die es gelesen haben, wissen, woher ich meine Weisheit habe. Gräuliche Zeiten. Ja, genau. Gräuliche Zeiten. Das Buch ist ja auch in Russisch, haben wir viel verteilt, jetzt auch dort. Tausende. Gräuliche Zeiten. Jetzt werden 18 Dinge aufgezählt in der Endzeit. Vers 2. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten. 1. Geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen. 18, die mehr Wollust lieben in Gott. 18 Endzeitdinge. Das sind aber keine sündhaften Dinge, das ist ein Charakterwesen, eine Eigenart. Und wenn wir sie korrekt durchnehmen, dann brauchen wir nicht die draus anzuwenden, dann trifft man heute in der Gemeinde so alles. Anfangen tut's, es werden Menschen sein, die viel von sich halten. Bruder, habe ich mal gehört bei einer Predigt, wir wohnen im obersten Stockwerk der Erkenntnis, der Weisheit. Menschen, die viel von sich halten. Wir sind die größte Gemeinde, wir haben die beste Predigt. Hat mal einer einen Rundbrief geschrieben, dieses Jahr durfte ich so viel Predigt halten. Gut, ist ja auch schön. Habe ich anfangen nachzuzählen, wie viel hast du gehalten? Da wird man selbst im Nach dabei. Ich habe sie gehalten. Oder hat sie Gott gehalten? Und ich war nichts. Ein unnützer Knecht. Fange ich an zu zählen, wo meine Leistung anfängt. Aber dort hört die Leistung Gottes auf. Wir können nur unseres zählen. Aber nie das sehe ich Gottes, kann ich nicht zählen. Weil die, das ist unerschöpflich. Der Reichtum Gottes ist nicht zählbar. Unzählbar. Wir können nur unseres zählen. Viel von sich halten, geizig. Wir müssen ja geizen mit dem bisschen, was wir haben. Mit dem etwas, was wir haben. Ruhmredig. Diese stolze Mundwinkel. Die Kinder merken das alles. Wenn mal Kinder mal darauf hinweist, dass sie darauf achten, auf die Erwachsenen, und die wissen sofort. Wir waren auf einer Hochzeit, haben meine Enkelkinder, unsere Enkelkinder, die haben sich ein bisschen gelangweilt, das waren Moldawien, waren sie zu dritt mit dem Einsatz und die Sprache haben sie nicht so verstanden. Sie waren da auch so um die 6, 7 Jahre alt, 5. Und dann war es langweilig und dann hat Opa uns nicht so langweilig. Und habe ich gesagt, komm, wir setzen jetzt unseren schönen Platz und wir das Brautpaar beobachten. Und nach einer halben Stunde komme ich wieder und ihr sagt mir, was in dem Herzen von denen beiden vorgeht. Eine halbe Stunde komme ich und sage ich, was sagen sie? Opa, der Bräutigam, der ist ja arg lieb. So sehr lieb. Er war so dieser typische, heute sind ja die Männer alle so ein bisschen weich und schüchtern und verklemmt. Es gibt ja nur noch ein paar dieser Tyrannenart. Ja, die Männer werden immer weicher. Und Kinder lieben diese weiche Papas und die einfach Zärtlichkeit geben können. Der Bräutigam ist ganz alles lieb. Und seien die Braut. Die ist ein bisschen stolz, Opa. Vor allem sagt die Jerusha, Opa, weißt du, wie die Braut ist? Die ist so, wenn wir in Deutschland im Supermarkt einkaufen und fährt dann das volle Wägelchen ins Auto. So ist die Braut. Ich glaube gar nicht, was man mit Kindern reden kann. An Wahrheit. Das glaubt er nicht. Ruhmredig. Prahlerisch. Und so fängt es in der Gemeinde an. Ruhmredig. Prahlerisch. Man zieht über alle her. Natürlich müssen wir beurteilen, was Verführung bedeutet. Aber Abraham hat nicht über Sodom hergezogen, oder? Was hat er denn über Sodom gesagt, Negatives? Der hat den Krieg geführt für sie. Hat kein Schurim genommen, natürlich. Er ist nicht nach Sodom, er hat diskutiert. Aber hat gerungen um Sodom. Als wenn es seine Kinder wären. Lasset eure Lindigkeit kund werden, alle Menschen, heißt doch in der Bibel. Denn der Herr ist nah, das ist Endzeit, wo wir Liebe kund werden lassen müssen, dürfen. Bei diesen kalten, spöttischen Menschen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, einfach seit 2 Jahren, weil diese ganze seelische Predigt, die, wenn man einer Frau sagt, Jesus liebt dich und er freut sich, sie wird geliebt und bekehrt sich. Wenn man Mann sagt, das reicht ihm nicht, diese seelische Aussage, Jesus liebt dich. Brauche ich nicht. Männer brauchen eine herzhafte Botschaft, eine Botschaft des inneren Menschen. Die längste Erweckungszeit, das wird in einem Buch berichtet, war in Afrika. Da haben die Menschen Buße getan über innere Menschen. Wie ich zum Glauben kam, überall, wo ich geklaut war, habe im Dorf, habe ich es zurückgegeben wollen. Aber dort in Afrika sind die Menschen zu den anderen gegangen, über die sie schlecht gesprochen haben, gedacht haben. Ich habe schlecht gedacht über dich. Das war die längste Erweckung überhaupt aller Zeiten. Und der Mensch diese innere Buße gab. Und Joel sagt doch nicht, zerreißet eure Kleider. Oder eure Herz, nicht eure Kleider. Wir zerreißen unsere Kleider und tun uns gemeindemäßig schön Kleider, dass man passend wird. Ich habe meine Frau auch gesagt, was wird es denn für Gemeinde sein? Du musst ein bisschen... Wenn schon nichts bist, brauchst du wenigstens gute Kleider. Ist der Ruf schon ruiniert als Prediger? Dann predigt sie ja ganz ungeniert. Man muss ja was darstellen, dass man anerkannt wird. Wenn man so armselig kommt, braucht ja menschliche Würde, damit man bei Menschen akzeptiert wird. Manchmal denke ich, wenn Paulus oder Petrus oder die Zebedäus-Söhne, nachdem dass sie Wölfe waren, die wurden ja dann Lämmer. Die würden heute gar nicht beachtet werden. Kindler. Würde man sagen, das ist ein seniler, alter, kranker Mann. Kindler. Wollust. Ungeistlich. Dann fängt alles an. Der Hochmut kommt vom Fall. Zur Gemeinde bestellt man dann so einen evangelistischen Prediger, dann bekehren sich alle 18-Jährigen im Jahr. Und dann wird Taufunterricht gemacht und nach einem Jahr werden sie alle getauft. Einer hat sogar mir gesagt, mir hat mein Papa einen Golf versprochen, wenn ich mich bekehre und taufe lasse. Das ist eine ernste Gemeinde, ich komme. Also das sind keine Liberale, wisst ihr. Was ist Kommerz? Und das Herz und die Liebe und die Verlorenen und die Arme. Wenn ich nach Kasachstan, wenn wir rausgehen, die Steppe. Manchmal denke ich, die Vollzahl ist erreicht. Normal könnte jetzt der Jesus schon kommen, welches am Israel, aber der Abfall läuft. Also muss die ständig ergänzt werden, die Zahl, dass er bleibt bis zum Punkt, wo es kommt. Und da können wir hier abfallen und im Osten, im Kasachstan, tut er diese kasachische Menschen, diese Arme, diese Abscham, die kommen dazu. Jetzt durfte ich auch gerade in Österreich da am Wort dienen, habe mich so gefreut, kam eine Ärztin vor, sagt sie, ich habe so eine Frage. Die Bibel steht, werde ich noch Glaube finden, wenn ich wiederkomme. Und wenn der Jesus das sagt, und da muss ich mich da auffragen, habe ich noch Glaube. Und zwar den Glaube, wie Jesus will. Die Dämonen glauben doch auch. Den echten Glauben, diesen kindlichen Glauben. Wie kann ich feststellen, dass ich noch richtig glaube, oder dass ich auch schon den Glauben verloren habe? Wie kann ich das feststellen? Habe ich gesagt, wenn du sicher wirst, hättest du gar keine Frage. Die sicher haben keine Frage mehr. Die machen keine Unsicherheit mehr für sich. Die können ruhig schlafen wie Laodicea, wie die törichte Jungfrau. Die haben gut geschlafen. Die anderen haben doch gesammelt, weil sie ständig Mangel empfunden haben, oder? Wer Mangel empfindet, endet. Sammelt. Die 5 klug Törichte, die haben doch vorher sicher gesagt, ihr Fromme da. Ihr nehmt alles zu ernst und stellt alles so in Frage. Ihr macht das arme Sündertum und ach und dann sind sie eingeschlafen alle. Wollust. Und so weiter. 18 Eigenschaften der Inside. Wir brauchen den Zerbruch. Irgendwie werden wir zerbrechen. Werden wir aus dem Wolf zum Lamm. Oder zerbricht uns die Welt. Ich habe einen jungen Mann, der kam hier in Allsatz im Glaube, der war wirklich in Diskotheke und Haschisch und ein ganz schlimmer Bursche. Kam dann zum Glaube und der Andreas führt dann das ganze Jahr mit uns, dass er überhaupt mal frei wird. Und diese Leute, denen darf man keinen Gesetzesdruck geben. Sonst kommen die Aggressionen, und die Aggressionen schreitet wieder nach Droge und nach Rauch und nach Sex und man sich abreagiert. Autofahren, Rase, dieser Mensch, der sich abreagiert, der keine Heimat findet, der nicht zur 7 kommt, den darf man ständig durch. Weil ich gesagt habe, man geht schon mal mit meinem Disco. Gut, früher war ich im Tanzsaal, ich bin da groß geworden. Aber das ist ja ganz schrecklich. Ich habe gedacht, wir haben noch ein Pferd für unsere Kinder, die Olga. Wenn ich die mit dem Disco nehme, wird die innerhalb von Sekunden wird die durchdrehen bei dieser Atmosphäre. Aber ich war dann dort, dann habe ich da diese Jugend gesehen. Wie das sich Mädchen entwürdigt für ihren Gott. Wie Jungs sich benehmen. Wie die sich systematisch zerbrechen für die Hölle. Warum soll man da nicht auch uns zubereiten lassen für die Hölle? Unser Charakter verändern lassen. Titusbrief. Die Gnade züchtigt uns. Nicht wir tun uns züchtig mit dem Gesetz, sondern die Gnade züchtigt uns. Dann wir züchtigen ja nur uns dort, wo wir gut sind. Dort, wo es wirklich brennt, das verstecken wir aufeinander. Die Gnade züchtigt uns, dass wir verleugnen können, das unglückliche Wesen und die weltlichen Lüste und gerecht und keusch leben dieser Welt und warten der seligen Hoffnung. Nach meine Worte Freiheit zitiert. Zu dieser Frau zurück. Hoffnungsloser Fall könnte man jetzt auch. Sie kann nicht mehr rufen. Sie ist gebickt. Vielleicht hat sie auch nicht mehr gut gehört. Eingekrümmt. Ich denke beides, körperlich und geistlich, seelisch. Aber das Wunder der Liebe Gottes, die mich nicht suchen, von denen werde ich mich finden lassen. Das erleben wir so. Gerade in Österreich waren wir da, haben sie so in dieser Stadt vierspännige Pferde gehabt, also vier Pferde und ein großer Bierwagen. So alles alt auf Attraktion und auf Tourismus. Da haben sie gerade bei uns, wo wir da Traktate verteilt haben, haben sie gehalten. Dann bin ich auf der Kutsche hoch und habe mit dem Bauer, der macht es sonntags, im Nebenbei was zu verdienen, habe ich angefangen zu sprechen. Wollte ich vom Glauben was sagen. Ja, der ist so schmutzig losgeredet, so spöttisch über Frauen, über Gott. Und dann sage ich, erklär mir du jetzt mal, warum Männer so schmutzig über Frauen Gott reden müssen. Da haben wir doch einen Komplex. Das stimmt doch bei uns nicht. Hast du Kinder? Ja. Hast du Enkelkinder? Ja. Sollen die mal so schmutzig werden, wie du redest? Und wenn ich mir vorstelle, wie du redest, was denkst du dann überhaupt? Meinst du, kannst jetzt ein Mann sein, wenn du so männlich da schmutzig redest? Der ist bald vom Kutscherbock mit mir runtergefallen. Männer müssen gepackt sein. Ich habe an der Grenze überhaupt keine Probleme, bis heute, Gott sei Dank. Aber wenn ein Zöllner mir Probleme macht, frage ich nur, bist du verheiratet? Laut vor allem. Und dann frage ich, wie oft hast du eine Frau schon betrogen? Und dann gucken sie nach unten. Die sind froh, wenn sie mich los haben. Und ich nicht noch mehr frage. Männer müssen ganz anders gepackt werden. Diese seelische Botschaft da mit Moral und christlicher Moral und Sittlichkeit und wie wir auch unsere Kinder erziehen in dieses elitäre, fromme Wesen. Manchmal fahren ja im Jahr pro Fahrt, wir machen 6 Fahrten, so bis 30 Leute mit mir. Da haben wir die größte Probleme mit den Kindern von den Gläubigen. Die sind wie Hunde aus dem Zwinger. Da kann man nicht auf die Jagd gehen. Gekrümmt diese Frau. Dass sie aber Jesus sah. Versteht er? Jesus sieht dich. Egal wie kaputt du bist. Egal wie stolz du bist. Und doch kaputt in dir. Denn stolz ist gekrümmt sein. Stolz ist komplex. Der, wo nichts hat, muss was sein. Dass er aber Jesus sah, rief er sie zu sich. Nicht sie hat gerufen, er rief sie. Das ist eine Botschaft, das ist ein Evangelium. Er nimmt die Sünde an. Lukas 15, bevor das mit der verlorenen Grosche und verlorenen Schaf und verlorenen Sohn kommt. Er nimmt die Sünde an und isset mit ihm. Dass sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihm. Das ist Geschenk Gottes. Weib, sei los von deiner Krankheit. Das kann er zum Stolz nicht sagen. Denn der spielt ja Gesundheit vor. Nicht doch alle krank. Alle Menschen sind Lügner, sagt die Bibel. Sind alle krank. Alle aussätzig. Das kann man alles sagen. Die wohnen in so schönen Häusern heute. In so schönen Betten. Mit den modernsten Matratzen können schlafen, brauchen Schlaftabletten. Könnt ihr euch das vorstellen? Findet keine Ruhe in seinem Luxus. Das ist enorm. Konsum, schon gut, dann kann man Konsum machen. Und jetzt macht er noch was, selbst, er entscheidet noch was für diese Frau. Vers 13. Und legte die Hände auf sie. Und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott. Das tut der Herr. Er richtet Fromme auf und Verlorene, Sünder und Weltmensch. Wie richtet er jetzt auf, dass er wieder stolz laufen kann und schwänzeln wie eine moderne Frau? Dass er beachtet wird, dass er Genugtuung hat. Ich bin als Frau begehrenswert. Wo der Mann nicht reicht, dass er sie beachtet. Oder tut sie nur so, dass er bei anderen die Liebe holt, weil der Mann keine gibt. Beachtung. Schon schwer für meine Frau, wenn sie mir sagen muss, wenn unsere Hochzeitstag ist. Aber für mich war es auch schwer. Ich habe ihr im Frühjahr einen Rock gekauft, so einen schönen, und sie hat ihn nicht angezogen. Und sie hat immer so Ausrede gehabt, sagt sie, ach, ich habe nichts Passendes oben dafür. Sag ich, Inge, wenn du willst, kannst du was finden. Was du gern hast, dann findest du was Passendes. Und so ging das 4 Monate. Und ich war so im Inneren, kein Kroll, aber das tut dann weh. Aber umgekehrt genauso, wir tun uns weh. Und jetzt sieht es fast gar nicht mehr aus. Plötzlich bekommt sie von allen Lob. Manchmal wissen die Männer besser, was schön ist für die Frau. Lagerfeld hat ja gesagt, ne, dieser Modeschöpfer. Mode, Kleider sollen Frauen begleiten, nicht entgleiten. Und legte die Hände auf sie und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott. Nicht um wieder neu stolz zu sein. Oder? Wieder von vorne anzufangen, dass das Krumme kommt. Sondern zur Verherrlichung Gottes. Das ist Leben. Das ist Wunder der Gnade Gottes. Das ist unerschöpfliches Weisheit Gottes. Da kann man nur sagen, wie unbegreiflich sind seine Wege und unerschöpflich seine Gerichte. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewusst? Römer 11 am Schluss. Gott sei Dank hat Gott kein menschlicher Ratgeber gehabt. Denn dann der hat beratet, du kannst nur die große Audienz geben lassen. Wisst ihr, so ein reicher Jüngling, den wird man ja heute bekehren. Da hat man einen guten Sponsor. Hm? Der dran ist, der meint man, da ist Hoffnung. Da lässt er den fast Gute, fast Vollkommene lässt er laufen und geht zum Zachäus. Und der kann sagen, ich gebe alles hier. Und der es durch die Seele Gottes begangen hat, kann nichts hier geben. So kommt's. Die im Gesetz die Erste waren, werden die Letzte sein. Und die im Gesetz die Letzte waren, die es nicht erfüllen konnten, werden die Erste sein. Unbegreiflich ist seine Liebe. Zeit ist schon vorbei. Ich sehe mich so danach nach Echtem, was ich jetzt alles gesagt habe. Das ist mein Leben. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. Ich möchte jeden Tag frei werden von mir selbst. aber nicht eine fromme Fassade aufbauen. Bist du echt sein für andere? Normal sein. Nicht aus dieser Gesetzlosigkeit die Gesetzlichkeit, sondern zu Jesus in der Mitte, dieser schmale Weg, wo echtes Leben möglich ist. Wo wir wissen, wie boshaft unsere Herzen sind. Wie lange seid ihr jetzt verheiratet, ihr beide? Vorhin hast du gesagt,
6 Wochen.
Es wird euch Freude und Leid geben. Ich habe jetzt nach 40 Jahren habe ich meiner Frau was ganz Neues entdeckt. Das ist so schön, wenn man immer was Neues entdecken kann. Heute sind sie ja schon so durchforstet vor der Ehe oder danach, dass sie gar nichts mehr Neues entdecken. Und wir beten jetzt 40 Jahre miteinander, morgens, mittags und abends. Meine Frau ist gerade das Gegenteil von mir, die ist total still. Und ich bin, manchmal sage ich zu ihrem Inge, ich bin so kaputt, dass ich mich nicht einmal mehr aufregen kann. Und sagt sie, ach Gott sei Dank. 40 Jahre beten miteinander, ich bete es erst und sie beten nach mir. Und jetzt nach 40 Jahren merke ich, die betet 40 Jahre lang dreimal am Tag nach mir, Herr, vergib uns alle unnützen Worte. Nur sage ich ihm, jetzt merke ich, 40 Jahre betest du diesen Satz, du brauchst doch das gar nicht zu beten, du machst ja keine unnützen Worte. Ach, sagt sie, weißt du, deine Worte sind auch meine Worte, wir sind doch eins. Deine Worte, die unnütz sind, sind auch deine Worte, die unnütz sind manchmal. Und die guten Worte dürfen wir nicht stolz werden, brauchen wir auch einander. In Rumänien habe ich die Brüder gefragt, wie lebten ihr den Glauben? Ach, sagt er, sagen sie einmal, weißt du, wie in Österreich, nicht wie in Ungarn, sagt, was bedeutet das? In Ungarn ist alles eben, in Österreich sind Berge und Täler. Wenn man im Tal ist und am Ende ist als Bruder, dann braucht man den Bruder, der tröstet. Und wenn man auf den Bergen ist, braucht man den Bruder, dass man nicht abhebt, eine Frömmigkeit. Auch in Demut bleibt, wenn man oben ist, schon mal auf dem Gipfel der Frömmigkeit. So möchte uns Jesus uns in allem Weisheit schenken und Einsicht in unsere Lebensverhältnisse. Gott möchte euch reichlich segnen. Nicht ihr lieben Geschwister, sondern ihr geliebten Geschwister. Amen.